James Cook, 1728 bis 1779. Seit Monaten sind die Schiffszimmerleute im Hafen von Plymouth mit der Earl of Pembroke beschäftigt. Denn der ehemalige Kohlefrachter soll unter seinem neuen Namen Endeavour auf große Fahrt gehen. Umbauten schaffen Platz für Mannschaft und Mitreisende, für reichlich Proviant und wissenschaftliche Geräte. Gut 30 Meter lang ist die Barke, von geringem Tiefgang, aber auch bei schwerer See beherrschbar. Beste Voraussetzungen also für eine Reise in unbekannte Gewässer. Arrangiert wird die Expedition von der Royal Society, der renommierten naturwissenschaftlichen Gesellschaft in England. Zahlreiche Wissenschaftler sind an Bord, Botaniker, Astronomen und Naturforscher. Ihr Ziel ist die Südsee. Vordergründig geht es darum, von Tahiti aus den am 3. Juni 1769 erwarteten Sonnendurchgang des Planeten Venus zu beobachten. Doch die wahre Mission ist eine andere. Die Expedition soll sich auf die Suche nach dem sagenumwobenen Südkontinent machen. Mit der Leitung wird ein knapp 40 Jahre alter Marineleutnant betraut, der bis dato in der Öffentlichkeit ein unbeschriebenes Blatt ist. Seine Erfahrungen als Seemann sind ebenso bestechend wie seine Kenntnisse in Kartografie und Astronomie. Sein Name James Cook. Wegen dieser und zweier weiterer großer Reisen wird er als einer der größten Seefahrer und Entdecker in die Geschichte eingehen. Welch unglaublichen Aufstieg hat dieser Captain James Cook da hinter sich gebracht. Als Sohn eines schottischen Landarbeiters kommt James Cook am 27. Oktober 1728 in der Grafschaft York zur Welt. Die Familie hat 9 Kinder. Armut prägt ihren Alltag. Dass der junge James überhaupt in den Genuss von ein paar Jahren Schulbildung kommt, verdankt er dem Dienstherren seines Vaters, der das Schulgeld für den wissbegierigen Jungen übernimmt. In der Dorfschule lernt James bis zum Alter von 12 Jahren lesen, schreiben und rechnen. Nachdem er ein paar Jahre auf der Farm mitgearbeitet hat, schickt ihn sein Vater schließlich zu einem Krämer in die Lehre. James ist 18 Jahre alt, als er das Elternhaus verlässt, um eine Stelle in einem Küstenstädtchen nahe Whitby anzutreten. Zum ersten Mal hat er den Geruch des Meeres in der Nase. Gebannt schaut er zu, wie die Schiffe am Horizont vorbeiziehen. Bald steht für ihn fest, auch er will zur See fahren. Nach 1,5 Jahren bricht er seine Krämerlehre ab und heuert als Schiffsjunge auf einem der zahlreichen Kohlefrachter in Whitby an. Langsame, robuste Schiffe sind es, die da schwer beladen zwischen Newcastle upon Tyne und London verkehren. In 7 Jahren auf Kohlefrachtern bringt es Cook bis zum Untersteuermann. Dabei gilt für ihn wie für so viele englische Seefahrer: Wer sein Handwerk einmal unter den widrigen Bedingungen der stürmischen und stets unberechenbaren Nordsee gelernt hat, der braucht kein Meer der Welt mehr zu fürchten. In den ungemütlichen Wintermonaten unterziehen die Mannschaften die Schiffe einer gründlichen Überholung, bessern Planken aus und flicken die Segel. Sobald es dunkel wird, zieht es die Seemänner in die umliegenden Gasthäuser und Pubs. Nicht so Cook. Dieser verbringt die langen Winterabende über Büchern, um sich eigenständig Kenntnisse in Kartografie, Nautik und Astronomie anzueignen. 26 Jahre ist er alt, als ihm die Reederei das Kommando einer kleinen Kohlebarke anträgt. Die meisten Seeleute hätten eine solche Chance sofort beim Schopfe ergriffen, doch für Cook hat die Aufgabe wenig Reiz. Im Gegenteil, ihn drängt es danach, aus der eintönigen Routine des Kohleverschiffens auszubrechen. Im Jahr 1755 quittiert er seinen Dienst in Whitby und heuert stattdessen als Steuermannsgehilfe bei der Royal Navy an. Dort stehen einem ehrgeizigen Seemann wie ihm die weit besseren Aufstiegschancen offen. Bei der königlichen Marine erregt Cook schnell die Aufmerksamkeit seiner Vorgesetzten. Groß gewachsen, mit markanten Gesichtszügen und energischem Auftreten sprüht er vor Tatendrang. Seine kartografischen und nautischen Kenntnisse sind ungewöhnlich für einen Seemann seines Ranges. Es vergehen gerade einmal 2 Jahre, da erhält Cook nach erfolgreich bestandener Prüfung zum Master sein erstes eigenes Kommando bei der Royal Navy. Es ist die Zeit des 7-jährigen Krieges zwischen Frankreich und Großbritannien. Beide Länder streiten vor allem um die Vorherrschaft in Nordamerika. Cook nimmt mit seinem Schiff an zahlreichen militärischen Operationen im heutigen Kanada teil. Vor allem aber kartografiert er den wilden, von Untiefen und Stromschnellen durchsetzten St. Lorenz-Strom, auf dem seetaugliche Schiffe vom Atlantik bis weit ins Landesinnere vordringen können. Dank seiner detailgenauen Aufzeichnungen können die Engländer Quebec, die mächtige französische Siedlung am St. Lorenz-Strom, von ihren Schiffen aus erfolgreich angreifen. 1762 heiratet Cook Elizabeth Batts, mit der er insgesamt 6 Kinder haben wird. Zu einem geregelten Familienleben reicht es selten. Weit mehr als die halbe Zeit seiner Ehe wird Cook auf den Weltmeeren unterwegs sein. In den folgenden Jahren widmet er sich der Kartierung Neufundlands. Im Sommer vermisst er die vor der Küste Kanadas liegende Insel, im Winter arbeitet er in England an Seekarten und Segelhandbüchern, die wegen ihrer Genauigkeit bis in die hohe Admiralität Aufsehen erregen. 1766 beobachtet Cook vor Neufundland eine Sonnenfinsternis und schickt detaillierte Aufzeichnungen an die Royal Society nach London. Die dortigen Koryphäen sind beeindruckt, über welche astronomischen Kenntnisse dieser Bauernsohn in Diensten der königlichen Marine verfügt. Und so wundert es nicht, dass bald darauf die Wahl auf Cook fällt, als die Royal Society eine Expedition in die Südsee plant, um den Sonnendurchgang der Venus zu beobachten und bei dieser Gelegenheit nach dem sagenumwobenen Südkontinent zu suchen. Seit der Antike wird über dessen Existenz gemutmaßt. Brauchen doch in der Vorstellung der Menschen die gewaltigen Landmassen der Nordhalbkugel ein Gegengewicht in der südlichen Hemisphäre. Aktueller Anlass für die Expedition ist eine kurz zuvor veröffentlichte Arbeit des englischen Wissenschaftlers Alexander Dalrymple. Dieser glaubte, den Beweis geführt zu haben, dass der Südkontinent in der Weite des Pazifischen Ozeans tatsächlich existiert. Welch eine Chance für England, diesen in Besitz zu nehmen. Am 26.08.1768 sticht Cook mit der Endeavour in See. An Bord ist unter anderem der junge Naturforscher Joseph Banks, der 10.000 Pfund Sterling in die wissenschaftliche Ausrüstung der Expedition gesteckt hat und später einmal Präsident der Royal Society werden sollte. Im Frühjahr des Jahres 1769 erreicht die Endeavour Tahiti. Der Empfang durch die Inselbewohner, die nicht das erste Mal Besuch von europäischen Seefahrern haben, ist überaus freundlich. Cook, Banks und die anderen Forscher studieren die Inselwelt und das Leben der Einheimischen. Am 3. Juni ist es dann soweit. Der Planet Venus wird die Sonnenscheibe durchqueren. Voller Faszination ob des Naturschauspiels sammeln die Astronomen eine Vielzahl von Messdaten. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts werden die gewonnenen Ergebnisse als Grundlage für die Bestimmung der Entfernung der Erde zur Sonne dienen. Nach 3 Monaten auf Tahiti befiehlt Cook, die Segel zu setzen und einen Südwestkurs zu steuern, mitten durch das Gebiet, in dem der Südkontinent liegen soll. Doch außer einigen kleinen Inseln gibt es in diesen Breiten kein Land. Nach 85 Tagen auf See erreicht die Endeavour die Nordostspitze Neuseelands. Ein tahitischer Begleiter, den die Engländer mit an Bord genommen haben, kann sich zu ihrer Überraschung mit den Maori, den Bewohnern Neuseelands, verständigen, zählen doch beide zum polynesischen Kulturraum. Wiederum machen die mitgereisten Gelehrten eifrig Aufzeichnungen über Land und Leute. Dabei schwingt sich der Autodidakt Cook, der sich all sein Wissen selbst beigebracht hat, immer mehr auch zum wissenschaftlichen Kopf der Expedition auf. und es sind seine kartografischen Vermessungen, die zeigen, dass es sich bei Neuseeland um eine Doppelinsel handelt. Im Frühjahr des Jahres 1770 bricht Cook abermals zu neuen Ufern auf und erreicht schließlich die Ostküste Australiens, die zuvor noch kein Europäer gesehen hatte. Der erste Eindruck ist enttäuschend. Karg und abweisend zeigt sich das Land, bis endlich der Blick auf eine verwinkelte Bucht fällt, die von frischem Grün gesäumt wird. Botany Bay tauft die Expedition den Landeplatz. Die behende hüpfenden Kängurus lösen ungläubiges Staunen aus. Sogleich beginnt der Naturforscher Banks, die außergewöhnliche Flora und Fauna zu erfassen. Auch kommt es zum Kontakt mit den Ureinwohnern Australiens, die aus Sicht der Expeditionsteilnehmer auf einer erbärmlich niedrigen Kulturstufe stehen. Cook nimmt den neuen Erdteil für die englische Krone in Besitz. Wenige Jahre später wird an der Botany Bay das erste englische Sträflingslager in Australien entstehen. Sein Name Sydney. Cook weiß, dass er mit Australien, dessen Nordküste ohnehin seit längerem bekannt ist, keineswegs den Südkontinent gefunden hat. Dieser muss tief im Süden des endlosen Pazifischen Ozeans liegen. Inzwischen denkt Cook an die Rückkehr nach England, jedoch nicht ohne die mehr als 2000 Meilen lange Ostküste Australiens kartografisch zu erfassen. Von neuem setzt die Endeavour ihre Segel. Plötzlich wird Cook aus dem Schlaf gerissen. Das Schiff ist auf Grund gelaufen, mitten im tückischen Great Barrier Reef, das wegen seiner messerscharfen, nur wenig unter dem Meeresspiegel liegenden Korallenfelsen noch heute als eines der gefährlichsten Fahrwasser der Welt gilt. Die Endeavour sitzt fest. In den Rumpf dringt Wasser ein. Unter der Besatzung greift Panik um sich. In dieser verzweifelten Situation beweist Cook, über welche Führungsqualitäten er verfügt. Gelassenheit und Zuversicht ausstrahlend erteilt er die Befehle. Tonnenweise lässt er Ladung über Bord werfen. Und tatsächlich, das Schiff hebt sich und kommt frei. Nach notdürftiger Reparatur an der australischen Küste kann die Endeavour schließlich ihre Reise fortsetzen. Von den 94 Mann Besatzung, mit denen Cook vor mehr als 2 Jahren in Plymouth ausgelaufen ist, sind fast alle noch am Leben. Kein einziger ist an Skorbut gestorben. Dabei rafft die Seemannskrankheit im 18. Jahrhundert regelmäßig ganze Mannschaften dahin. Auslöser der Krankheit ist der über Monate dauernde Vitamin-C-Mangel, dem die Schiffsbesatzungen angesichts der schlechten Proviantierung ausgesetzt sind. Cook ist einer der ersten Kapitäne, der gezielt vitaminreiche Nahrungsmittel an Bord schafft, wie etwa Sauerkraut oder einen Orangenextrakt. Bevor es zurück nach England geht, will Cook die inzwischen schon arg mitgenommene Endeavour general überholen. Im Herbst 1770 geht er vor der holländischen Kolonie Batavia, dem heutigen Jakarta, vor Anker. Nach so vielen Monaten der Einsamkeit lassen es sich die Seeleute nicht nehmen, sich den Vergnügungen in Batavia hinzugeben. Cooks Speiseplan konnte die Männer vor Skorbut schützen, aber jetzt fallen in kürzester Zeit 30 Mann dem Tropenfieber und anderen Krankheiten zum Opfer. Mit den übrigen erreicht er am 12. Juli des Jahres 1771 England. Gleich nach der Ankunft wird Cook zum Commander seiner Majestät befördert und dem König höchstpersönlich vorgestellt. Die Reise war ein voller Erfolg. Cooks wissenschaftliche Aufzeichnungen bestechen durch Detailtreue und Gründlichkeit. Und doch sieht er sich der Kritik ausgesetzt. Er habe die südlichen pazifischen Breiten, in denen es den Südkontinent doch geben müsse, nur ungenügend erforscht. Schon ein Jahr später bekommt Cook die Gelegenheit, ein weiteres Mal nach der legendären Landmasse zu suchen. Als Expeditionsschiff dient wiederum eine umgebaute Kohlebarke, getauft auf den Namen Resolution. Eisige Kälte hält die Resolution gefangen. Eisberge ragen in immer geringeren Abständen aus dem Wasser. In der stürmischen See kämpfen die Steuerleute mit höchster Konzentration darum, keinen der weißen Riesen zu rammen. Mit 71 Grad 10 Minuten bestimmt der Navigator die Position des Breitengrades, als Cook schließlich den Befehl zur Umkehr gibt. Für lange Zeit wird sich kein Schiff weiter in das antarktische Eismeer hineinwagen. Für Cook war es bereits das dritte Mal, dass er auf dieser Expedition über den südlichen Polarkreis hinausgesegelt ist. Von einem bewohnbaren Südkontinent keine Spur. Damit ist endgültig bewiesen, dass dieser in das Reich der Sagen gehört, nicht jedoch auf eine Seekarte. Die Eiswüste der Antarktis werden Forscher erst sehr viel später zu Gesicht bekommen. Zwischen den Vorstößen Richtung Polarkreis steuert Cook immer wieder tropische Gefilde an, damit sich die Mannschaft erholen kann. So kehrt er nach Tahiti und Neuseeland zurück, bestaunt die mächtigen Tuff-Statuen auf den Osterinseln. Schließlich lässt er Kurs auf Kap Horn setzen, bevor er im Juli 1775 wieder in England einläuft. Auch Cooks zweite bahnbrechende Entdeckerfahrt hat 3 Jahre gedauert. Von den über 100 Mann Besatzung kehren nur 4 nicht zurück. Wieder ist kein einziger an Skorbut gestorben. Die Admiralität erhebt Cook gleich nach seiner Rückkehr in den Rang eines Captain und die Royal Society nimmt ihn als Mitglied auf. Überraschenderweise sind es nicht Cooks Leistungen als Entdecker, sondern seine Erkenntnisse über die Verhütung von Skorbut, die dem Bauernsohn mit ein wenig Volksschulbildung diese große Ehre zuteil werden lassen. Während Cook einen gut dotierten Posten in einem Marinehospital antritt, will die Admiralität der Royal Navy endlich ein anderes Problem lösen, an dem seit der Entdeckung Amerikas immer wieder große Seefahrer gescheitert sind. Die legendäre Nordwestpassage, die es möglich macht, den amerikanischen Kontinent im Norden zu umfahren. Da Cook erst seit kurzem wieder im Lande ist, denkt zunächst niemand an ihn als Leiter der Expedition. Doch der Captain wäre nicht der leidenschaftliche Entdecker, würde er sich nicht sofort andienen, als er von den Plänen erfährt. So sticht er bereits im Juni des Jahres 1776 wieder in See. Konkretes Ziel von Cooks dritter Reise ist es, die Nordwestküste Amerikas zu erkunden, um die Einfahrt der Nordwestpassage zu finden. Auf seinem Weg stößt er auch diesmal auf bis dato unbekannte Inseln. Noch bevor er Amerikas Küste erreicht, ragt steil eine vor ihm liegende Inselgruppe in die Höhe, gekrönt von mächtigen Vulkanen. Cook hat Hawaii entdeckt. Die am Ende zwar erfolglose Suche nach der Nordwestpassage führt Cook bis nach Alaska und in die Beringstraße, jene Meerenge, die Amerika und Asien trennt. Bei klarem Wetter sind sogar die Ausläufer beider Kontinente gleichzeitig zu sehen. Kurz nachdem die Resolution den nördlichen Polarkreis überschritten hat, macht das immer dichter werdende Packeis ein Weiterkommen unmöglich. Schließlich nimmt Cook nach ziemlich genau einem Jahr erneut Kurs auf Hawaii. Dort gelingt es, freundschaftliche Beziehungen mit den Einheimischen herzustellen, und nachdem die Vorräte aufgestockt sind, will Cook zügig einen neuen Vorstoß nach Norden wagen. Unmittelbar nach der Abreise von Hawaii jedoch beschädigt ein Sturm die Resolution so schwer, dass die Engländer umkehren müssen. Wieder auf Hawaii kommt es zu Streitigkeiten zwischen den Europäern und den Einheimischen. Als ein Beiboot gestohlen wird, will Cook Geiseln nehmen, um die Rückgabe zu erzwingen. Am Strand von Kealakelua kommt es zu Handgreiflichkeiten. Cook gibt mit seiner Flinte 2 Warnschüsse ab. Da passiert es. Ein Einheimischer sticht Cook mit einem Dolch von hinten nieder. Der Captain sinkt zu Boden. Sein Gesicht fällt in das im Takt der Wellen ans Ufer klatschende Wasser. Es ist der 14. Februar des Jahres 1779. Als die Seeleute begreifen, dass Cook tot ist, ziehen sie sich eilends auf die Schiffe zurück. Nach zähen Verhandlungen erhalten sie einige Tage später seinen zerstückelten Leichnam ausgehändigt und übergeben ihn dem Meer. Mehr als ein halbes Jahr vergeht, bis die Nachricht von Cooks Tod in London eintrifft. England trauert um seinen großen Seefahrer und Entdecker. Als Cook zu seiner ersten großen Reise aufbrach, war die Erde gerade einmal zu zwei Dritteln kartiert. Vor allem die unendlichen Weiten des Pazifischen Ozeans waren für die Seefahrer jener Zeit unbekanntes Gebiet. Es ist Cooks Verdienst, mit seinen drei Reisen, mit seinen unermüdlichen Kartierungsarbeiten so viele weiße Flecken wie kein anderer vor und nach ihm von den Seekarten getilgt zu haben.